Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im 5. Kapitel des Johannesevangeliums angelangt. Dort wird zunächst berichtet, wie Jesus einen Mann heilt, der seit 38 Jahren an einer schweren Krankheit leidet. Durch diese Krankheit ist er kaum in der Lage, sich fortzubewegen. In Jerusalem hat er sich mit anderen Menschen, die Heilung suchen, in eine offene Säulenhalle am Teich Bethesda niedergelassen. Denn immer wieder soll es dort zu Heilungswundern kommen. Nüchtern betrachtet hat er jedoch keine Chance, das selbst einmal zu erleben. Denn angeblich wird nur derjenige gesund, wer als erster in den Teich hineingeht, nachdem das Wasser dort aufwallt bzw. zu sprudeln beginnt. Doch wegen seines Handicaps sind die anderen stets schneller als er. Im Nachhinein ist es schwer zu beurteilen, was damals nur Volksglaube war und was tatsächlich passierte. Die Bibel hält sich seltsamerweise sehr zurück und gibt kaum eine Bewertung darüber ab, was dort am Teich Bethesda vor sich ging. Mein persönlicher Eindruck ist, dass der kranke Mann, von dem hier die Rede ist, viel zu lange sehnsüchtig auf das Wasser geschaut hat. Sein Leben änderte sich erst, als er sich vom Wasser abwendete und sich zu Jesus hinwendete. Eine ähnliche Aussage haben Sie vielleicht schon einmal in einer Predigt gehört. Sich von anderen Dingen abwenden und sich zu Jesus hinwenden. Das hört sich auch wirklich prima an. Doch nüchtern betrachtet, was hätte der kranke Mann denn tun können, bevor Jesus in sein Leben trat? Sie merken, diese Geschichte ist und bleibt sperrig, und es fällt nicht leicht, darin eine Botschaft für die heutige Zeit zu entdecken. Der neutestamentliche Bericht über die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda wirft viele Fragen auf, unter anderem auch die, ob Jesus einen Zusammenhang sieht zwischen dem ehemals schlechten Gesundheitszustand des Mannes und bestimmter Sünden in seinem Leben. Wie ich bereits in der letzten Sendung dargelegt habe, scheint der Bibeltext das nahezulegen. Aber bestimmte Äußerungen lassen sich auch anders deuten. Außerdem betont Jesus an anderen Stellen im Neuen Testament ausdrücklich, dass Menschen manchmal Schreckliches in ihrem Leben durchmachen, ohne selbst dafür verantwortlich zu sein. Der Bericht über die Heilung des Mannes am Teich Bethesda endet mit einer Schilderung, wie die religiösen Führer des Volkes darauf reagieren, dass Jesus diese Heilung an einem Sabbat vorgenommen hat. Sie sind der Meinung, er habe die Sabbatruhe gebrochen. Außerdem halten sie ihm Gotteslästerung vor, weil er sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet, der mit seinem Vater eine enge Einheit bildet. Welche Konsequenzen diese Gottessohnschaft im Einzelnen hat, davon war bereits in den Versen 19 bis 24 die Rede. Vers 24 möchte ich an dieser Stelle noch einmal vorlesen und dann die Verse 25 und 28 anschließen, die beide inhaltlich eng zusammengehören. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Man ahnt schon, dass Jesus hier einen Blick in die Zukunft wirft, während er vorher im Wesentlichen beschrieben hat, wodurch sich das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater im Himmel auszeichnet. Also, Jesus wagt einen Blick in die Zukunft und sagt: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Eine seltsame Ausdrucksweise, die für Verwirrung sorgen kann, aber eigentlich doch recht plastisch beschreibt, worum es geht. Und zwar redet Jesus über eine bestimmte Zeitperiode, die größtenteils noch vor uns liegt, die aber bereits angefangen hat. Und wodurch zeichnet sich diese Zeitperiode aus? Dadurch, Vers 25, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und dadurch leben werden. Wie ich eben schon sagte, es handelt sich offenbar um eine Zeitperiode, die bereits begonnen hat. Gibt es also irgendwelche Hinweise darauf, dass die Toten die Stimme Jesu hören und dadurch wieder lebendig werden? Ja, die gibt es, sofern wir an geistlich tote Menschen denken, die bildlich gesprochen vom Tod in das Leben hinüberwechseln. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament ist davon die Rede. So heißt es etwa in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Einem weiteren Beispiel werden wir auch im Johannesevangelium begegnen, und zwar in Kapitel 11. Da geht es um die Auferweckung des Lazarus. Bevor es jedoch dazu kommt, begegnet Jesus den beiden trauernden Schwestern des Lazarus. Die trösten sich mit dem Gedanken, dass ihr Bruder irgendwann einmal in ferner Zukunft auferstehen wird. Doch Jesus hält dem entgegen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Fast hört es sich so an, als ob Jesus die Fakten nicht anerkennen wollte, denn er sagt, auch wenn er stirbt. Dabei ist Lazarus gestorben und liegt bereits seit 4 Tagen in einem Grab. Nun, offenbar redet Jesus hier einerseits von dem leiblichen und andererseits von dem geistlichen Tod. Der eben zitierte Vers bedeutet also, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird geistlich leben, auch wenn sein Körper stirbt. Und wessen Seele lebt und wer an mich glaubt, der wird geistlich nimmermehr sterben. Wir neigen heute dazu, den körperlichen Tod als den eigentlichen, den richtigen Tod zu betrachten. Wenn vom geistlichen Tod die Rede ist, dann möchte ich fast von einem Tod im symbolischen Sinne reden. Doch Jesus sieht den Sachverhalt gerade andersherum. Der geistliche Tod ist der eigentliche Tod und der körperliche Tod fast schon nebenrangig. Aus all dem Gesagten lässt sich also zusammenfassen, wir leben in einer Zeit, in der Jesus geistliches Leben schenkt. Menschen, die geistlich tot und damit getrennt von Gott sind, bekommen die Chance, vom geistlichen Tod zum Leben hindurchzudringen. Allerdings wird auch eine Zeit kommen, in der Jesus die leiblich toten Menschen auferwecken wird. Vorhin bin ich von Vers 25 direkt zu Vers 28 gesprungen, weil diese beiden Verse sich inhaltlich gut ergänzen. Jetzt lese ich die beiden ausgelassenen Verse 26 und 27. Da sagt Jesus, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Die Aussage, dass Gott der Vater und sein Sohn das Leben in sich selber haben, das klingt irgendwie einleuchtend, lässt sich aber doch nur schwer erklären. Ich persönlich fühle mich an die Tatsache erinnert, dass Gott der Schöpfer ist, der ganz allein darüber entscheidet, wen er ins Leben ruft. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt oder ein tüchtiger Arzt zum Lebensretter wird, dann sind sie zwar gewissermaßen als Helfer daran beteiligt, Leben zu schenken und zu bewahren, aber aus sich heraus Leben schaffen, das bleibt Gott vorbehalten. Und in dieser Eigenschaft unterscheidet sich Gott der Vater nicht von seinem Sohn. Das wird von Jesus ausdrücklich betont, obwohl er sich sein Leben als Mensch ein ganzes Stück leichter hätte machen können, wenn er diese Tatsache verschwiegen hätte. Denn in den Augen der religiösen Führer war gerade das Gotteslästerung. In dem zuletzt gelesenen Vers weist Jesus noch einmal darauf hin, dass er von seinem Vater die Vollmacht bekommen hat, die Menschen als Richter zur Verantwortung zu ziehen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik und wird erst nach seiner Wiederkunft geschehen. Bei seinem ersten Kommen dagegen ist er als Erlöser erschienen, der den Menschen durch seinen Tod am Kreuz Vergebung ihrer Sünden anbietet. Ich komme nun zu Vers 28, den ich vorhin bereits vorweggenommen habe, und füge gleich Vers 29 an. Da heißt es, wundert euch darüber nicht. Gemeint ist, dass Jesus eines Tages Gericht halten wird. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier wird von Jesus hervorgehoben, dass er seine Aufgabe als Richter sehr ernst nehmen wird. Gut und Böse werden nicht über einen Kamm geschert, sondern jeder wird ein gerechtes Urteil empfangen. Diejenigen allerdings, die zu Jesus gehören, werden sich vor diesem Gericht nicht verantworten müssen. Ich erinnere an Vers 24, in dem es heißt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Manchmal scheint es mir fast so, als ob die menschlichen Begriffe wie Richter, Gericht und Urteil kaum ausreichen, um das zu beschreiben, was sich zwischen Gott und Menschen abspielt. Denn in einem Rechtsstaat würde etwas nicht stimmen, wenn ein Richter sagen würde, bei dir können wir uns das Gerichtsverfahren sparen, denn du bist und wirst ohnehin begnadigt. Für Christen dagegen ist das ein Grund zu unbändiger Freude. Sie brauchen sich vor dem großen Richter nicht zu fürchten, weil er ihnen in Gnade begegnet. Der christlichen Gemeinde ist versprochen, dass sie eines Tages zu Jesus Christus entrückt werden wird. Datum unbekannt. Es gibt auch keine eindeutigen Zeichen, die auf den Zeitpunkt der Entrückung hinweisen. Fest steht nur, dass Jesus die Seinen, sowohl die Lebenden als auch die zuvor Verstorbenen, zu sich holen wird. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, das entnehme ich verschiedenen Bibelstellen im Neuen Testament, werden diejenigen vor Gericht gestellt werden, die nicht zur christlichen Gemeinde gehören. Sie werden, wie in Vers 29 beschrieben wird, nach ihren Taten gerichtet. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 30. Jesus sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Tja, manche Bibelausgaben machen es einem nicht leicht, diesen Vers zu verstehen. Offenbar geht es darum, dass Jesus sich nicht selbstgefällig als großer Richter profilieren will, sondern alles geschieht in vollkommener Abstimmung mit seinem Vater im Himmel. Auf ihn wird er hören und seinen Willen tun. Darin ist er für alle Christen ein großes Vorbild. Uns kommt immer wieder unsere alte menschliche Natur in die Quere. Wir möchten uns gerne selbst verwirklichen. Am liebsten würden wir es sehen, dass Gott uns lobend auf die Schulter klopft, weil wir mehr erreicht haben, als er sich das überhaupt vorstellen konnte. Doch erinnern wir uns an das, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, als der ihn eines Nachts aufsuchte. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das unterscheidet uns grundlegend von Jesus, der voll und ganz den Willen seines Vaters tat. Wir dagegen müssen, wie es Jesus Nikodemus erklärte, von Neuem geboren werden. Und zwar, um anders handeln zu wollen und anders handeln zu können, als es uns von unserer alten menschlichen Natur vorgegeben wird. Mit Vers 31 erreichen wir den letzten Abschnitt im 5. Kapitel des Johannesevangeliums, der allerdings eng mit dem vorangegangenen Abschnitt zusammenhängt. Nochmal ein kurzer Blick zurück. Am Anfang des Kapitels stand der Bericht über die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Dann ging es um die Anschuldigungen gegen Jesus, weil er den betreffenden Mann an einem Sabbat geheilt hatte. Außerdem warfen die religiösen Führer des Volkes Jesus vor, dass er sich zu Unrecht als Sohn Gottes bezeichnete und sich mit ihm auf eine Stufe stellte. Als Antwort darauf folgte fast schon so etwas wie eine theologische Abhandlung über den Selbstanspruch Jesu. In dem Abschnitt, den wir gerade hinter uns gelassen haben, ging es um seine Vollmacht und um die Autorität, die er für sich selbst in Anspruch nimmt. Nun, ab Vers 31, versucht er, das zu untermauern, was er davor gesagt hat. Ich stelle mir vor, wie er dabei in die Gesichter derjenigen blickt, zu denen er gesprochen hat und die er davon überzeugen wollte, dass er selbst von Gott auf diese Welt gesandt wurde. Doch den meisten seiner Zuhörer sieht Jesus vermutlich an, dass sein Vortrag sie weitgehend unberührt gelassen hat. Vielleicht murmeln einige sogar hinter vorgehaltener Hand, diese Rede hätte er sich sparen können, wenn er der Sohn Gottes ist, dann bin ich der Kaiser von China. Und ein anderer mag sich gedacht haben, der kann viel reden, wenn der Tag lang ist. Es scheint so, als ob Jesus nun einen letzten Versuch unternehmen will, die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen zu untermauern, indem er gewissermaßen einen Kronzeugen für das benennt, was er ihnen dargelegt hat. Zunächst aber die einleitenden Verse 31 und 32. Jesus sagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist's, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Den ersten der beiden Verse würde ich gern zur besseren Verständlichkeit um drei Wörter erweitern. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis in euren Augen nicht wahr. Das ist der Sinn, der dahinter steckt. Schon im Alten Testament wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Sachverhalt im Zweifelsfall von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden sollte. Darauf spielt Jesus anscheinend an. Wenn ich von mir selbst zeuge, das würde vor Gericht keinen Bestand haben. Aber ein anderer ist's, der von mir zeugt. Diese Ankündigung sollte die Gegner Jesu eigentlich aufhorchen lassen. Wenn ich gleich den nächsten Vers aus unserem Bibeltext vorlese, werden Sie möglicherweise den Eindruck bekommen, dass Johannes der Täufer sozusagen in den Zeugenstand gerufen wird. Aber das täuscht. Zu meiner Überraschung benennt Jesus nämlich überhaupt keinen menschlichen Zeugen. Weiter ab Vers 33. Jesus sagt, ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das, damit ihr selig werdet. Nun wird's also ein wenig kompliziert. Jesus deutet einerseits an, dass er das Zeugnis eines Menschen nicht annehmen will. Wahrscheinlich, weil der Verstand eines Menschen überhaupt nicht ausreicht, um darüber urteilen zu können, ob Jesus mit seinen Aussagen über sich selbst richtig liegt. Andererseits geht Jesus dann doch auf Johannes den Täufer ein, damit die Leute, zu denen Jesus spricht, wenigstens ein bisschen was verstehen. Ich sage das, damit ihr selig oder errettet werdet, kündigt Jesus an. Und dann vergleicht er Johannes den Täufer mit einem Licht. Ich lese weiter ab Vers 35. Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Soweit die Verse 35 bis 40. Sie haben sicher gemerkt, ganz schnell kehrt Jesus von der Botschaft Johannes des Täufers zurück zu dem, was er selbst vor den Augen seiner Feinde vollbracht hat. Zum Beispiel hat er den Kranken vom Teich Bethesda geheilt, der 38 Jahre lang verzweifelt auf Heilung hoffte. Jesus hätte diesen Mann niemals heilen können, wenn sein himmlischer Vater es nicht gewollt hätte. Ja, im Umkehrschluss war die Heilung im Grunde ein Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Und damit ist Gott derjenige, der für seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Den religiösen Führern des Volkes wirft Jesus vor, lieber in ihrer heiligen Schrift nach der Wahrheit zu suchen. Aber solange sie ihn, Jesus, ablehnen, wird die heilige Schrift ihnen nicht weiterhelfen. Das ist nebenbei eine wichtige Erkenntnis auch für uns heute. Die Bibel ist ein kostbares Buch, durch das Gott sich uns offenbaren will. Aber für denjenigen, der Gott bzw. Jesus Christus ablehnt, bleibt die gesamte Bibel womöglich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich lese weiter ab Vers 41 bis zum Schluss des Kapitels. Jesus sagt: Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Was Jesus hier sagt, ähnelt immer mehr einer Gerichtspredigt. Mose ist für die Gläubigen damals der große Glaubensheld gewesen, den alle verehrten. Doch weil auch er darauf hingewiesen hat, dass Gott irgendwann einen Messias, einen Erlöser schicken wird, deshalb wird Mose, wie wir eben gehört haben, sozusagen zum Verkläger. Wer sich auf Mose bzw. auf die 5 Bücher Mose beruft, der kann nicht behaupten, von dem angekündigten Messias nichts gewusst zu haben. Sondern im Gegenteil. Derjenige hätte Augen und Ohren offen halten müssen, ob der Messias nicht bald kommt. Und derjenige hätte dann auch erkennen müssen, jawohl, dieser Jesus, der Kranke heilt und im Namen Gottes predigt, der ist unser Erlöser. Ein zum Teil recht schwieriges oder besser gesagt anspruchsvolles Kapitel liegt hinter uns. Dass Jesus sich die Mühe gemacht hat, ganz ausführlich auf die Bedenken seiner Feinde einzugehen, das zeigt, dass er sie gerne für sich gewonnen hätte. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie ihre Herzen für ihn geöffnet hätten. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel.